hört ihr das auch? Das ist ein cooler Schlusssatz. Das ist immer die Frage, Gott redet, ne? Gott sagt Dinge, meinen Autoschlüssel brauche ich gerade nicht. Und es ist die Frage, ob wir es hören und ob wir es mitbekommen. Franz? Wo ist der Franz? Der wollte mir noch ganz kurz den Tisch hochstellen, aber macht er bestimmt gleich. Identität, voll das spannende Thema. Wenn ich Identität, das Wort höre, denke ich intuitiv, oder eins der ersten Dinge, wo ich ran denke, ist die Bourne-Filme. Kennt ihr The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, weiß gar nicht, wie sie alle heißen, die Bourne-Filme von diesem Geheimagenten, der aufwacht und nicht weiß, wer er ist, weil er irgendein krasses Erlebnis hatte, Gedächtnisverlust, hat keine Ahnung, wer er ist, aber hat ziemlich verrückte Fähigkeiten und versucht rauszufinden, Mann, wer bin ich und warum kann ich das, was ich kann? Ich check's nicht. Und es ist eine ziemlich spannende Story davon, wie er rausfindet, Stück für Stück, wer er eigentlich ist und wie er keine Ruhe findet, bevor er seine ganze Geschichte kennt und bevor er seine ganze Herkunft kennt. Und nun sind die meisten von uns wahrscheinlich keine Geheimagenten, oder? Geheimagenten unter uns? Es wäre jetzt deine Chance, dich zu outen. Aber vermutlich nicht. Wir sind keine Geheimagenten, aber diese Sehnsucht danach zu wissen, wer bin ich, wo komme ich her, was ist meine Herkunft, warum bin ich hier und warum kann ich das, was ich kann, das steckt in allen von uns drin, das brauchen wir. Und wir finden keine Ruhe, bevor wir das wissen und bevor wir das fest in uns drin haben. Manchmal bekommt man so einen Satz zu hören, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und wenn jemand sowas sagt, hat es meistens so einen Anklang von, wer gibt dir das Recht, mir hier Befehle zu erteilen? Oder wer sagt dir das? Das ist so ein bisschen wie, wer gibt dir das Recht dazu? Was glaubst du, wer du bist? Habt ihr schon mal so eine Frage gestellt bekommen? Ja? Nee? Ja, manche nicken, kennt ihr. Das ist so ein Hinterfragen von, sag mal, wer bist du eigentlich, dass du hier sagen darfst, wo es lang geht? Da wird denn die Identität in Frage gestellt. Wenn zum Beispiel irgendjemand kommt mit Handschellen und mir die anlegt, würde ich erstmal sagen, sag mal, was glaubst du, wer du bist? Wenn derjenige mir nicht in Polizei, wie heißt das? Helft mir mal. So ein Dings, wo draufsteht, dass er Polizist ist. Seine Marke zeigen kann, dann werde ich mich von demjenigen nicht verhaften lassen. Weil seine Identität als Polizist ihm das Recht gibt, mich einzuknasten, wenn ich irgendwas gemacht habe, was dessen wert wäre. Aber wenn nicht, dann kann ich den fragen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du hast kein Recht dazu. Und so definieren wir uns über ganz, ganz verschiedene Dinge. Über unseren Beruf, über unseren Namen. Also wenn ich gefragt werde, wer ich bin, wie vorhin, habe ich gesagt, die Predigerin oder die Kattel. Darüber definiere ich mich. Vielleicht wirst du auch oft über deine Familie definiert. Ich weiß nicht, wer von euch hat ältere Geschwister? Ging euch das schon mal so, dass irgendjemand kommt und sagt, ach, du bist doch der kleine Bruder von? Ja, kennt ihr das? Oder die kleine Schwester von? Und irgendwann denkst du dir, oh, es wird der Tag kommen, wo du über mich definiert wirst. Das ist, passiert manchmal. Wenn andere Leute in der Familie bekannter sind, dann bist du halt bloß der kleine Anhang von. Es sind verschiedene Dinge, die Identität geben können. Entschuldigung, zwischen hier und hier ist ein bisschen viel Schleim in mir, deswegen kann es sein, dass ich immer mal husten muss. Was gibt uns Identität? Wer sagt, wer wir sind? Mama, ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe hier gerade so eine wunderschöne Packung Ricola Alpensalbei. Sehr gut für meinen Hals. Lud sich gerade parallel. Wer sagt mir, dass das Zeug Bonbons sind und dass das gut für meinen Hals ist? Eine Idee? Ja? Ach so. Das sagt mir also jemand. Also du hättest ja gesagt. Wunderbar. Aber wer sagt mir, dass das ist, was es ist? Sorry, ich habe mich vielleicht blöd ausgedrückt. Wer kann mir das verraten? Ricola. Ja, genau, Ricola. Weil Ricola hat diese Bonbons gemacht. Ricola hat gesagt, wir wissen, was wir da alles Tolles reingemacht haben. Wir haben schöne Kräuter von dieser Alpenwiese gesammelt, haben die zusammengetan in einen großen Topf und es gerührt und viel Zucker reingetan und Bonbons draus gemacht. Und Ricola sagt, da ist Salbei drin, das ist gut für deinen Hals. Und ich vertraue Ricola, weil ich glaube, dass Ricola weiß, was sie machen und dass sie da keinen Schrott reintun. Und ich glaube, dass die Leute in der Kaufhalle da auch keinen Mist reingemacht haben. Der Hersteller dieser Bonbons sagt mir, das sind Bonbons und die sind gut für deinen Hals. Und dem vertraue ich. Ich denke, dass die mir keinen Mist erzählen. Und so ist es mit vielen Dingen und so ist es unter anderem auch mit uns. Und ich denke, ich werde vielen von euch nichts Neues verraten, wenn ich euch sage, auch wir haben einen Hersteller. Wir haben jemanden, der genauso gepflückt, getan, zusammengepackt hat, in einen großen Topf geschmissen und gesagt hat, und das ist mein Werk. Wir haben den Schöpfer und es ist Gott. Gott ist Realität und jeden Einzelnen von euch, wie er hier sitzt, hat er gemacht und sich ausgedacht mit seinen Gaben, Befähigungen. Und er als der Hersteller ist der Einzige, der das Recht hat zu sagen, was wir sind und wofür wir sind und dass wir gut sind und nichts anderes. Gott ist unser Hersteller und das geht ganz, ganz am Anfang los. In den ersten Kapiteln von der Bibel lesen wir davon, dass wir gemacht sind in Gottes Ebenbild. Und ganz ehrlich, das ist ziemlich krass. Gemacht in Gottes Ebenbild. Gemacht nach seinem Bild, geschaffen, um ihn wiederzuspiegeln. Und das Erste, was Gott sagt über den Mensch, als er ihn gemacht hat, ist, dass er sagt, und siehe, es war gut. Er sagt, Mann, es war gut. Es war gut, als ich die Vivi gemacht habe. Und es sagt Gott über jeden von euch, nicht bloß, Vivi sehe ich gerade hier. Aber auch über die Friends sagt er das. Es ist gut, als ich dich gemacht habe. Das ist eine Aussage des Schöpfers, als du gemacht wirst, die über deinem Leben steht. Ganz fest. Und es sind noch mehr Sachen, die da stehen. Wir haben vor uns in diesen Liedern, danke euch nochmal, das war so cool, wir haben so viele Wahrheiten ausgesungen über unsere Identität. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ein Lied davon war, it's your breath in our lungs. Es ist dein Atem in unseren Lungen. Er hat uns Atem eingegeben und wir sind total von ihm abhängig. Ohne Gott gäbe es keinen von uns. Keinen von uns, der hier säß. Und so steht fest, dass du von Anfang an bejaht bist, von Anfang an gewollt bist und zu großen Dingen geschaffen bist. Er hat uns Menschen als Herrscher über die Erde gesetzt, um sie zu bewirtschaften und zu bebauen. Und hat gesagt, ich habe Großes mit dir vor und du bist bejaht. Und Gott sagt, das ist perfekt, wie ich es gemacht habe und genauso wollte ich das. Und wie wir aber wissen, ist es nicht so perfekt geblieben, wie Gott das am Anfang gemacht hat. Und was mich so fasziniert an dieser Aussage Gottes und siehe, es war gut, ist, dass Gott es nicht zurückzieht. Viele von euch wissen, was passiert ist. Das Ganze, was Gott gemacht hat und was perfekt war und wo er gesagt hat, das ist gut, das ist kaputt gegangen. Und der Teufel in Form einer Schlange kam in diesen wunderschönen Garten, in den Gott den Menschen reingesetzt hat und wirft ihnen diese Zweifel vor, dieses, meint Gott es wirklich gut mit euch? Und sagt so, kann Gott wirklich gesagt haben, dass er das Beste für euch will? Und er fängt an mit diesen kleinen, schmierigen Hinterfragen zu kommen. Sagt, Gott meint es nicht gut mit euch, macht euer eigenes Ding. Und das Ding ist, der Mensch trifft seine Entscheidung, geht seine eigenen Wege und rennt weg von Gott und entscheidet sich, ihm nicht mehr zu vertrauen. Und diese Vertrauensbeziehung, die am Anfang da war, geht kaputt. Und wisst ihr, was gleichzeitig kaputt geht? Gleichzeitig geht kaputt die Identität, die Gott in den Menschen reingelegt hat. Diese feste Zusage, du bist gut, wie du bist. Wisst ihr, was passiert? Sofort, als das geschehen ist, dass der Mensch sich abwendet und seinen eigenen Weg geht, Adam und Eva schämen sich auf einmal. Auf einmal denken sie, wir sind nicht okay, wie wir sind. Es ist nicht gut, wie wir sind. Sie verstecken sich. Und nur eine Generation später, die Söhne von den beiden, da bringt der eine den anderen um, weil er neidisch ist. Weil er sagt, boah, der hat irgendwie mehr als ich. Die fangen an, sich zu vergleichen. Und der erste Mord passiert. Und dieser Bruch in Identität ist hineingekommen, weil wir uns allesamt entschieden haben, nicht mit Gott zu leben, sondern von ihm wegzurennen und in Rebellion leben. Und da ist jeder von uns reingeboren. Da können wir jetzt nicht sagen, ach Kattel, das ist, was weiß ich, wie viele tausend Jahre her. Ich bin ja jetzt heute hier und ich habe jetzt nie gesagt, dass ich rebellieren will. Musst du nicht sagen, da wirst du hineingeboren. Und Identität, das Ganze, wer bin ich und sicher in mir zu sein, das kann auch nur wiederhergestellt werden, wenn diese Beziehung wiederhergestellt wird. Und das Krasse ist, es passiert dieses ganze Chaos von Menschen, die sich gegenseitig beneiden und umbringen, sich selber nicht annehmen können und sich gegenseitig fertig machen. Und in dieses Ganze sagt Jesus hinein oder sagt Gott hinein und ihr seid es mir immer noch wert. Und ihr seid es mir wert, dass ich diese Identität und diese Beziehung wiederherstellen will. Und Gott kommt auf die Erde als Jesus, als Mensch und geht durch diesen ganzen Mist selber durch. Diese ganzen Dinge, durch die wir durchgehen. Er wird verraten, er wird verspottet. Er wird von seinen Freunden alleine gelassen. Und er wird im Endeffekt ermordet, blutrünstig ermordet. Und das macht er nicht einfach, weil er gerade nichts Besseres zu tun hatte, sondern weil er sagt, du bist es mir wert. Und ich sehne mich danach, diese Identität in dir wiederherzustellen. Das, was kaputt gegangen ist, will ich in dir wiederherstellen. Deswegen sagt er, das nehme ich auf mich. Und Jesus sagt, hey, vertrau dich mir an und ich kann das, was kaputt gegangen ist, wiederherstellen. Und das ist eine ziemlich krasse Aussage, dass Gott sich hinstellt als der Vater und sagt, ich will dir alles geben, was du brauchst. Alle Liebe, alle Anerkennung, alles, wonach dein Herz sich jemals sehen kann. Und das steht alles frei für uns offen und dennoch können wir es nicht glauben, ganz oft. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich merke bei mir selber, ich bin jetzt mittlerweile 16 Jahre mit Jesus unterwegs und merke, ich habe ganz, ganz viele Sachen im Kopf und weiß, ja, Jesus liebt mich und er ist für mich da und ich bin gut gemacht, wie ich bin. Und dennoch habe ich immer wieder Momente, wo ich genau diese Sachen anzweifle. Geht es manchen von euch auch manchmal so? Mal nicken oder Kopfschütteln? Ja, doch, schon einigen. Gut, da bin ich nicht die Einzige. Uns fällt es schwer, das anzunehmen. Und wisst ihr warum? Diese fiese, hinterlistige Schlange aus dem Garten Eden damals ist immer noch am Werk. Und es ist nicht so, dass jetzt eine Schlange angekrochen kommt, auf einmal zu dir redet und sagst, oh, du bist aber nicht schön, wie du bist. Weiß nicht, das hat wahrscheinlich noch keiner erlebt. Aber das passiert ganz viel in unseren Gedanken. Hier oben, Leute, hier spielt sich so viel ab von dem, wenn es um Identität geht. Eine total wichtige Sache. In der Bibel sagt, dass der Teufel ein Dieb ist, der gekommen ist, um zu stehlen, zu zerstören und zu morden. Und das kriegen nicht nur wir zu spüren, das hat auch Jesus zu spüren bekommen. Bevor er seinen Dienst angefangen hat, auf der Erde unterwegs war, viele Wunder getan hat, wurde er getauft und da hatte er ein krasses Erlebnis mit seinem Vater. Viele von euch werden es vielleicht kennen, wo der Himmel sich auftat und die Stimme Gottes für alle hörbar war und er sagt, dies ist mein geliebter Sohn und an ihm habe ich Wohlgefallen. Und das hat Gott nicht gesagt, als Jesus schon eine Weile Wunder getan hat und Leuten von Gott erzählt hat und die sich bekehrt haben, sondern das sagt er, bevor Jesus irgendwas Außergewöhnliches getan hat. Und genauso spricht Gott das über deinem Leben aus. Er sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen, bevor wir irgendwas getan haben. Und als Jesus das hört, das nächste, was passiert, steht drin, dass er in die Wüste geht und dass er vom Teufel versucht wird. Und was der Teufel sagt, ist eine ganz spannende Sache. Er sagt nämlich, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Spannender Satz. Gerade hat er zugesagt bekommen, du bist mein geliebter Sohn. Und sofort stellt der Feind das in Frage. Sofort. Und es macht total Sinn, weil ich glaube, für Jesus genauso wie für uns, es ist total wichtig und grundlegend, dass wir wissen, wer wir in ihm sind und dass wir von ihm geliebt sind und in ihm sicher sind. Das ist total wichtige Grundlage und das versucht er sofort zu zerstören, sobald er die Möglichkeit dazu hat. Und im Gegensatz zu uns Menschen hat Jesus sich nicht belügen lassen, sondern er hat ihm die Stirn geboten, weil er seinen Vater kannte und weil er wusste, ich bin geliebt und ich muss nichts beweisen. Ich bin richtig, wie ich bin. Das Problem ist, wir lassen uns ganz oft belügen, ganz anders als Jesus. Lassen wir uns belügen. Und wie ich gerade eben schon gedacht habe, das ist eine Sache, die sich hier oben abspielt, in eurem Kopf, in euren Gedanken. Manche Gedanken davon kriegen wir mit und manche kommen so leise reingeschlichen, die checken wir gar nicht so richtig. Und ich will euch mal kurz an einem Beispiel erklären, wie das mit den Gedanken funktioniert. Danke, Franz, Frank, wer auch immer den Tisch hergestellt hat. Ich nehme das mal als unseren Kopf, ne? Stellt euch vor, das ist euer Gehirn. Alles, was ihr so denkt den ganzen Tag. Du wirst geboren, da denkst du noch nicht so viel, da ist das noch relativ leer. Und im Laufe deines Lebens kommen durch Erlebnisse, die du in Familie machst, wie vorhin vielleicht auch bei dem Sebastian, die Erlebnisse mit seiner Familie habt ihr vielleicht mitgekriegt, ganz schön viel Schrott, der ihm da auferladen wurde, kommen da verschiedene Dinge rein, die unser Bild von uns ausmachen. Ich selber, ich hatte ich habe einen sehr coolen Papa. Und mein Papa hat mich oft merken lassen, hey, ich habe dich gern und du bist richtig und du bist spitze, wie du bist. Und zudem bin ich immer kuscheln gegangen. Und eine Sache, die sich dadurch, dass ich so eine Person in meinem Leben hatte, in meinem Denken als Grundlage gebildet hat, ist das hier. Das ist eine Wahrheit, die in meinem Leben zur Grundlage geworden ist. Du bist geliebt. Und auf solche Sachen bauen sich meistens noch mehr Sachen auf. Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, gehe ich davon aus, hey, ich bin wichtig für andere. Ich gehe in meine Klasse, in meine Schule und ich denke mir so, ach, die interessiert das, was ich zu sagen habe. Das ist wichtig. Ich bin anderen wichtig. Und dann mache ich noch mehr Erlebnisse und kriege vielleicht mit, oh, ich habe es einmal übelst verbockt und habe irgendwas Peinliches gemacht. Zum Beispiel stand ich im Gottesdienst vorne und konnte keinen Witz erzählen. Und weil ich aber weiß, ich bin geliebt, kriege ich mit, Mann, auch wenn ich nicht alles richtig mache und manches Mal Sachen vercheck, ich weiß, es ist okay und trotzdem bin ich geliebt. Und das ist zum Beispiel eine Art und Weise, wie sich Gedankengebäude in uns bilden können. Gedankengebäude. Und das ist ein Gedankengebäude von Wahrheit, was in einem Leben leben kann. Ich setze es mal zur Seite. Genauso in der Art und Weise gibt es aber auch andere Dinge, die sich in unser Denken einnisten können. Und ich muss auch ein bisschen hin und her laufen hier. Eins zum Beispiel, was mir selber auch ganz viel so ging, gerade in der Zeit, als ich die ersten Jahre mit Jesus unterwegs war, habe ich gemerkt, oh ja, ich will mit dir unterwegs sein und will mit dir vorwärts gehen. Und ich habe ganz oft Situationen gehabt, wo ich gebetet habe und Gott um Dinge gebeten habe und mich nach seiner Gegenwart gesehnt habe und ich hatte das Gefühl, es passiert einfach nichts. Überhaupt nichts. Und ein Gedanke, der sich in meinem Denken breit gemacht hat, war genau das hier. Gott ist weit weg. Gott ist nicht hier, er hört mich nicht. Und genauso wie bei den guten Gedanken, können auch hier sich Sachen weiter aufbauen. Hier ist das Nächste. Ich habe gemerkt, warum bete ich überhaupt? Ich habe das Gefühl, Gott hört mich eh nicht. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, ihm Dinge zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, ihm ist es egal? Und es kann sich weiter auftürmen. Und manche Dinge kommen durch ganz natürliche Umstände in unser Leben rein. Und manchmal, weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, in der Bibel ist mal die Rede von den Feuerpfeilen des Feindes, die auf uns abgeschossen werden. Und ich glaube, dass solche Lügen, wie sie hier sind, solche Pfeile sein können. Da steht davon, dass diese Brandpfeile uns verletzen sollen. Und das stelle ich mir manchmal vor, wie hier ist zum Beispiel eine weitere Lüge. Und da steht er da und sieht, wie ich mit diesen Lügen zu kämpfen habe und sagt, ich schieße noch einen ab. Und spannt den Bogen und macht tschu. Und weil hier schon Platz ist und die Lüge drin ist, dass Gott weit weg ist, landet auch das hier voll und schlägt ein. Und das ist das, was ich auch ganz lange geglaubt habe. Gott ist enttäuscht von mir. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Gott ist enttäuscht von mir. Er kann mit mir nichts anfangen. Ich habe zu viel verbockt. Ich lese zu wenig meine Bibel. Ich habe keine starken Gebetszeiten. Gott kann mit mir nichts anfangen. Er ist enttäuscht von mir. Das ist ein Lügengebäude, was ich aus meinem Leben kenne. Und da gibt es aber noch viele andere. Anderes Beispiel. Wenn es dir so geht, dass zum Beispiel wie bei dem Sebastian die Eltern so richtig Druck gemacht haben. Die ständig gesagt haben, du bist nicht genug, du schaffst es nicht, du bist nicht geliebt, dir das nicht geben. Kann das sein, dass sowas in dir Raum findet? Dass der Feind den Pfeil abschießt mit so einem Gedanken und der landet bei dir. Steht, ich bin anderen egal. Du kommst vielleicht mal in deine Klasse rein, hast irgendwie gerade das Falsche an, eine komische Hose, die heute gerade nicht mehr in ist und alle hacken auf dir rum. Und da bauen sich auch dort mehr Gedanken auf. Und dann kommen vielleicht konkrete Sachen. Ich bin zu dick, zu hässlich, zu viel, zu klein, zu laut, zu schwach, zu dumm, zu schlecht, zu schüchtern. Ihr könnt die Liste fortsetzen. Gibt es noch viele Sachen. Ich weiß nicht, was über einigen von euch da ausgesprochen wurde. Von Klassenkameraden, von Eltern. Alles Dinge, die sich einbrennen in unser Gedächtnis. Und es kann weitergehen und weitergehen. Bei dem Berg auch bis zu dem Gedanken, es wäre vielleicht besser, wenn ich nicht mehr da bin. Und das sind fette Lügenfestungen, die der Teufel in unser Leben reinbaut und was nicht in Gottes Sinn ist. ich weiß nicht, manches von dem kommt euch vielleicht sehr real vor, manches kennt ihr vielleicht nicht, aber wenn ihr solche Gedanken kennt, dann kann ich euch sagen, das ist nicht das, was Gott sich für euch gedacht hat. Und das sieht jetzt von außen nicht so schön aus, dieses, oh, ich bin unsicher in meiner Beziehung mit Gott und ich fühle mich mit mir selber nicht wohl, weil ich denke, ich bin zu komisch. Und diese Unsicherheit, die Blöße wollen wir uns nicht geben. Und wisst ihr, was wir ganz oft machen? Wir fangen an, eine Maske aufzusetzen. Du setzt auf einmal so eine Scheibe vor dich und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel immer der Coole zu sein. Braucht immer gute Klamotten und wenn ich cool bin, dann akzeptieren mich die anderen. Oder wenn ich immer einen schlauen Spruch auf Lager habe und irgend so einen Lehrer richtig fertig machen kann, dann werden die anderen auf meiner Seite sein. Ein anderes ist vielleicht, dass du ja, immer ganz fröhlich bist. In dir sieht es eigentlich so aus, aber nach außen bist du immer ganz fröhlich. Weil wenn ich das wirklich zeigen würde, dann könnten die anderen nichts mehr mit mir anfangen. Und es kann sogar sein, dass das ein Stück weit funktioniert. Es kann sein, dass Leute kommen und dich bewundern und sagen, wie vor uns bei dem Sebastian, oh, du hast so tolle Klamotten und du kennst alle und alle kennen dich und es ist so super und Leute bringen dir Anerkennung entgegen. Aber wisst ihr, was passiert? Das prallt ab. Weil eine Maske kann keine Liebe aufnehmen. Leute bringen dir vielleicht Liebe entgegen, aber das tut alles vorne abprallen, weil du immer denken wirst, was wäre, wenn die wüssten? Was wäre, wenn die wüssten, wie es eigentlich in mir aussieht? Wie unsicher ich eigentlich bin? Wie unsicher ich eigentlich in meiner Beziehung mit Gott bin? Auch in Gemeinde zum Beispiel, kenne ich selber. Bin in der Gemeinde ganz lange und mache mit im Lobpreis und in der Jugendarbeit und merke an irgendeinem Punkt, ich fühle mich total unsicher. Auch in meiner Beziehung mit Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich stehe. Aber mir hier als Mitarbeiter in der Gemeinde die Blöße zu geben und zu sagen, oh, ich fühle mich unsicher mit Gott, das kann ich nicht machen. Und so setzen wir Masken auf. Und da ist trotzdem dieses Riesenloch in uns. Weil du brauchst Liebe und Anerkennung und du brauchst es zu hören, was du für eine Identität hast. Du brauchst es, dass es in dich reingesprochen wird. Und weil es alles abprallt, hast du ein Riesenloch in deinem Herzen. Und wir füllen das mit verschiedenen Sachen, mit coolen Klamotten, mit den coolsten Freunden, mit Beziehungen, mit PC-Spielen, mit Selbstverletzungen, mit allen möglichen Sachen, um das irgendwie zu stopfen und irgendwie nach außen relativ okay zu sein. Und wisst ihr was, Gott steht daneben, genau wie bei dem Sebastian vor uns und spricht ihm zu, hey, ich bin für dich da und ich liebe dich, wie du bist und das kommt nicht an, das kommt nicht an im Herzen. Und Gott hat so viel mehr. Gott kennt dich absolut, egal was du versuchst zu verstecken, oder auch nicht. Gott kennt dein Herz, er kennt dich von innen heraus und er weiß ganz genau, was in dir abgeht. Und mit all dem, was in dir abgeht, all den Zweifeln über dich selber, all dem Hass auf andere, all dem Groll, all dem dich selber nicht annehmen können, da stellt sich Gott rein und sagt, genau dich habe ich erwählt. Und genau dich liebe ich an dem Platz, wo du jetzt bist. Du bist meine geliebte Schöpfung. Ich liebe dich an dem Platz, wo du bist. Vertrau dich mir an. Das Gute ist, wir sind diesen Lügen hier nicht ausgeliefert. Das sind alles ziemlich heftige Sachen. Und das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Einige von euch kennen den Satz. Es hat Martin Luther mal gesagt. Er hat gesagt, wir können nicht verhindern, dass Vögel über unseren Kopf fliegen, aber wir können sehr wohl verhindern, dass sie auf unserem Kopf ein Nest bauen. Sehr wichtiger Satz, könnt ihr euch merken. Da geht es auch um Gedanken. Du kannst nicht verhindern, dass so ein Gedanke angeflogen kommt, weil der Feind schießt solche Feuerpfeile ab, aber du kannst verhindern, dass er sich einnistet. Ne? Du kriegst das schon mit, wenn ein Vogel anfängt, so Stöckchen auf deinem Kopf zu sammeln. Das kriegt man mit. Das geht dann keinem spurlos vorüber. Und spätestens dann solltest du anfangen, nee, geh weg, vergiss es, nicht auf meinem Kopf. Und genauso müssen wir das damit machen. Es ist wichtig, Wahrheit und Lüge unterscheiden zu lernen. Und deswegen will ich da einfach mal ein paar Punkte mit euch ansprechen, von Wahrheit und Lüge. Hier ein Beispiel für Wahrheit, da drüben Beispiele für Lüge. Wahrheit, sagt die Bibel, dass Jesus selber die Wahrheit ist und dass Gott selber Wahrheit ist und dass es die Gedanken eines guten Vaters sind. Das heißt, es sind liebevolle Gedanken. An der anderen Stelle steht, dass Gott über uns Gedanken voller Hoffnung und voller Zukunft hat. Und manchmal kann es auch sein, dass Gott dich ein bisschen zurechtstutzt, wenn du an irgendeiner Stelle nicht auf dem unterwegs bist, was gut ist, aber es ist immer voller Hoffnung und immer voller Liebe, weil Gott das Beste für dich hat. Auf der anderen Seite die Lüge. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge und Lüge kommt immer zerstörerisch. Macht dich immer fertig, macht dich hoffnungslos, gibt dir das Gefühl, du steckst in der Sackgasse und du kommst nicht vorwärts und mit dir ist grundlegend was falsch. Das ist die Eigenschaft von Lüge. Und daran kannst du prüfen. Du kannst prüfen, was spielt sich in meinem Kopf ab, Gedanken über mich selber, darüber, wer Gott ist. Sind das Dinge, die Hoffnung und Zukunft in sich tragen oder sind es Dinge, die mich in Grund und Boden drücken? Und daran kannst du unterscheiden, wo ist in meinem Leben Wahrheit und wo ist Lüge. Und wir müssen dem hier keinen Platz in unserem Leben lassen. Es ist die Frage, auf welche Stimme hörst du? Du hast die Stimme deines Vaters im Himmel, der wie beim Sebastian vorhin immer wieder zuspricht, Wahrheit zuspricht. Aber wenn du nicht auf diese Stimme hören willst und dich dem verschließt und sagst, ich kann das nicht glauben, dann werden genau diese Dinge dein Leben prägen. Dann wird dein Leben prägen, was deine Mutter dir sagt, was du schon immer machen sollst. Dann wird dein Leben prägen, was deine Klassenkameraden über dich sagen, wenn sie dich mobben. Dann werden diese Dinge dein Leben prägen und nicht das, was Gott über dich zu sagen hat. Und es ist deine Entscheidung, auf was du hören willst. Ganz allein deine Entscheidung. Auf welche Stimme willst du hören? Und wenn du sagst, okay, ich check das Kattel, solche Dinge sind in meinem Leben, aber wie wäre ich das los? Und es ist extremst schwierig, das alleine loszuwerden, weil diese Dinge so wahr klingen. Die klingen so wahr. Ja, stimmt, Gott ist weit weg und ich bin nichts wert für die anderen. Es klingt wirklich wahr, es fühlt sich wahr an. Und das Einzige, was uns raushelfen kann, ist diesen ganzen Rotz, sage ich mal, tut mir leid, diesen ganzen Rotz Jesus anzuvertrauen und zu sagen, hier bin ich mit all diesen Lügen in meinem Leben, all diesen Dingen, die ich glaube, die mich runterziehen, hilf mir. Hilf mir, Jesus. Und das, was wir alleine nicht machen können und was wir alleine nicht schaffen können, dafür hat Jesus gesagt, dafür bin ich ans Kreuz gegangen und dafür bin ich gestorben, dass du Freiheit haben kannst. Und die Sache, die passiert, wenn wir sagen, Jesus, ich vertraue dir das an und ich will deiner Wahrheit mehr glauben als der Lüge, die der Feind in mein Leben reingesprochen hat, ist folgende Sache. Manchmal passiert es plötzlich an manchen Punkten, ich muss aufpassen, dass ich nichts umschmeiße hier, an manchen Punkten vielleicht auch nur so stückchenweise mehr und mehr. Aber was passiert ist diese Sache? Und es steht über diesem ganzen Rotz, den der Feind in dein Leben reingesprochen hat, stehen diese Dinge. Da steht, dass Jesus sagt, du bist mir nicht egal. Es ist mir nicht egal, was du abends denkst, wenn du einschläfst und dich selber nicht leiden kannst oder mit dem kämpfst, was am Tag über dich ausgesprochen wird. Ich liebe dich bedingungslos und ich bin dir nahe. Das sagt Gott, Gottes Wort ganz klar. Da steht drin, dass Gott denen nahe ist, die zerbrochenen Herzens sind. Und ich konnte es ganz lange in meinem Leben auch selber nicht glauben. Aber das ist ein Prozess, den wir angehen können, wo wir sagen können, Jesus, nimm mich bei der Hand und zieh mich da raus aus diesem Sumpf. Lehr mich, was meine Identität in dir ist. Und da kann es sein, dass du da ganz tief drin steckst mit solchen Gedanken wie, wäre es nicht besser, wenn ich nicht mehr da wäre? Es kann auch sein, dass dir sonst eigentlich ganz gut geht und du trotzdem mit einigen Sachen zu kämpfen hast, aber egal wo wir stehen, wir brauchen Jesus. Weil er die Wahrheit ist, die uns rausführt und er allein. Er ist der, der uns helfen kann. Und er ist der, an den wir uns wenden müssen. Bei mir war das so, gerade mit diesen Gedankengebäuden, es ist weg, bin ich ganz froh drüber, aber dass Gott weit weg ist, das habe ich ganz lange damit zu kämpfen gehabt. Oh Gott, bist du da? Ich merke es einfach nicht. Ich spüre es nicht. Und ich habe angefangen, steht ein Bibelvers, der sehr, sehr wichtig ist, in Römer 12, Vers 2, da steht, werdet erneuert durch die Veränderung eures Denkens. Und es ist mir mal übelst ins Herz gefallen, wo Gott mir wie so Werkzeug in die Hand gegeben hat, zu sagen, hey, lass uns zusammen dein Denken verändern. Weil ganz oft ging es mir so, ich war irgendwie im Lobpreis, eine coole Band spielt und ich habe das Gefühl gehabt, um mich rum sind alle übelst abgegangen und haben Gottes Liebe gespürt und waren fröhlich. Und ich saß dazwischen oder stand auch dazwischen mit erhobenen Armen, weil ich dachte, man macht's halt so und dachte mir gleichzeitig, es würde für mich auch gerade keinen Unterschied machen, mich hinzusetzen und Joghurt zu essen. Es würde sich ähnlich anfühlen. Weil ich gemerkt habe, ich merke Gott nicht, ich merke es nicht, dass er da ist. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so. Und das hat mich ein bisschen in Verzweiflung gebracht. Und dann habe ich angefangen, mir diese Bibelverse herzunehmen. Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Wo Gott mir verheißt, ich bin dir nahe und ich bin da. Und immer wenn ich im Lobpreis war und dieses Gefühl kommen wollte, habe ich das zur Hand genommen innerlich und habe gesagt, Gott, nee, ich weiß, du bist da. Weil das deine Wahrheit ist. Und ich habe mich bewusst entschieden, Gottes Wahrheit, was in seinem Wort steht, mehr zu glauben, als dem, womit der Feind mich belügt. Und was sich für mich manchmal auch so wahr anfühlt. Und das ist deine Entscheidung. Jesus fragt dich heute Abend, vertraust du mir? Vertraust du mir, dass ich in deinem Leben diese Identität, das was zerbrochen ist, wiederherstellen kann? Das, wo du dich selber nicht annehmen kannst, wo du mit dir unzufrieden bist, dass ich das wiederherstellen kann? Vertraust du mir, dass das, was ich über dein Leben sage, Wahrheit ist und nicht das, was du von überall sonst wo hörst? Vertraust du mir, dass ich dein Leben zu dem machen kann, wofür ich dich geschaffen habe? Mann, Jesus, das ist unser Schöpfer. Das ist der, der uns ausgedacht hat und der weiß, was er in dich hineingelegt hat und wofür. Und wenn dir irgendwelche von diesen Dingen hier bekannt vorkommen, von Gott ist weit weg, ich bin anderen egal, es wäre besser, wenn ich nicht da wäre, irgendwas von diesen Dingen, in irgendeiner Art und Weise, dann lade ich dich ein, diesen Abend heute zu nutzen, um eine Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Wenn du vielleicht Jesus noch gar nicht so richtig kennst und sagst, das ist mir auch ein bisschen neu, ist die Entscheidung vielleicht zu sagen, okay, Jesus, ich will das probieren. Ich will dir mein Leben hingeben, vielleicht auch den Scherbenhaufen, der es ist, und möchte, dass du das neu ordnest. Ich will meine Identität in dir kennenlernen. Oder vielleicht ist es das, Gott, genau das glaube ich. Ich glaube, dass du weit weg bist und dass du nicht für mich da bist. Dann lade ich dich ein, heute zu jemandem vom Mitarbeiterteam zu kommen und zu beten und es Gott erstmal ganz ehrlich zu sagen, hey, so sieht es in meinem Leben aus und ihn zu bitten, da Wahrheit hineinzusprechen. Ich habe das an mehreren Gelegenheiten ganz krass gemerkt, wie Gott mir begegnet ist und Wahrheit hineingesprochen hat, wo ganz lange solche Lügen drin geherrscht haben. Und Gott kann das ändern. Gott kann das umdrehen, ganz egal, wo du stehst und wie es dir da geht und was die Dinge sind, die du glaubst. Gott kann das ändern. Bei ihm ist das möglich. Und dazu will ich euch einladen heute Abend. Ich würde noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Und dass du der bist, der uns kennt durch und durch mit allem, was wir sind, mit allem, was wir denken. Und ich danke dir, dass du gute Gedanken über uns hast, dass du nicht enttäuscht bist von uns, Herr, sondern dass du dich danach sehnst, in uns wiederherzustellen, was kaputt gegangen und zerbrochen ist. Und dass du uns zusprechen willst, wir sind geliebt und wir sind richtig, wie wir sind. Du hast Begabung in uns hineingelegt und willst uns gebrauchen. Und Herr, dafür danke ich dir und ich bete heute Abend, Heiliger Geist, dass du redest zu jedem Herz, was genau der Punkt ist. Und ich bete, dass du uns hilfst, heute Abend Entscheidungen zu treffen, nicht mehr der Stimme dieser Lüge zu glauben, sondern dir zu glauben, Herr. Und ich bete, dass du kommst und dass du selber redest, Herr. Es sind nicht unsere schlauen Worte oder so, es ist das, was du in unser Herz hineinsprichst, was uns verändert. Und darum bete ich, Herr, dass du das tust. Amen.